Und ganz wichtig ist der Aspekt der Völker. Dies geschieht durch die Verkündigung, das habe ich erschlossen aus den Kapiteln 49, 50 und auch 53. Und eine Besonderheit, der Inhalt dieser Verkündigung ist der Knecht. Die Person des Knechts mit seinem Leben, wozu dann auch schwerpunktmäßig das gehört, was in Kapitel 53 geschildert wird. Also die Verkündigung Licht und Heil für die Völker als ein erster Aspekt, der vor allem in Kapitel 42, 1 bis 4 dominiert. Und jetzt kommt ein zweiter Aspekt dazu. Und der baut sich so langsam auf. Nämlich Jesaja 49, Vers 4. Ich aber dachte, ich arbeitete umsonst, arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Der zweite Aspekt, der jetzt hinzukommt zu dem Verkündigungsaspekt, man könnte auch sagen zu dem prophetischen Aspekt, ist der Aspekt des Leidens. Zunächst in Kapitel 49, Vers 4, eine Andeutung, ich arbeitete vergeblich, das ist noch kein körperliches Leiden, das ist eher psychisch. Das kennen vielleicht manche von uns, wie das ist, wenn man vergeblich arbeitet. Das schlaucht einen schon. Dann kommt in Kapitel 50, Vers 6 eine erste Vertiefung, nämlich ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Jetzt kommt der Aspekt des körperlichen Leidens. Also es baut sich richtig auf. In Kapitel 42 haben wir davon noch nichts. Und jetzt Kapitel 49, ich dachte, ich arbeite vergeblich, Misserfolg. Kapitel 50 schon, ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen. Und dann der ausführlichste Text, eben Jesaja 52, 13 bis 53, 12. Aufbau dieses Textes. Wir haben eine Rahmung. Wir schauen dann die Texte noch an, keine Sorge. Und diese Rahmung schildert eine Erhöhung des Knechts. Das sind die ersten Verse, noch die Verse in Kapitel 52 und dann der Schlussvers von Kapitel 53, könnte man noch einen Vers davor nehmen, das sei jetzt dahingestellt. Und dann der große Mittelteil, ich möchte sagen, auch mit den bekanntesten Versen aus diesem Kapitel, der schildert dann das Leiden des Knechts, das Sterben, die Auferstehung und das Ganze wird immer wieder begründet, warum das geschehen muss. So, und jetzt gehen wir hinein in die Texte und zunächst der Schluss von Jesaja 52, die Verse 13 bis 15. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder, so wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm verschließen. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Wie in Kapitel 42, Vers 1 wird der Knecht noch einmal präsentiert. Das habe ich versucht gestern zu erklären. Es wird noch einmal betont, siehe mein Knecht, das ist mein Knecht. Das, was hier geschildert wird, ist eine Schilderung über den Knecht des Herrn. Und jetzt lesen wir hier, dieser Knecht wird Erfolg haben. Jetzt könnte man sagen, ist das nicht ein Widerspruch zu Kapitel 49, 4? Nicht, ich habe nicht unnütz gearbeitet, aber das ist doch der Eindruck des Knechtes. Hier sagt der Herr selber, der Knecht hat Erfolg. Also mit dem, was nachher geschildert wird, hat der Knecht Erfolg. Das ist der Weg zum Erfolg. Und nun, die Menschen, die das mitbekommen, zunächst ein Erschrecken darüber, nicht, wie sich viele über ihn entsetzten. Zunächst ein Erschrecken über den Knecht und dann die Anerkennung sogar von den Königen. Also von denen, die in der Welt am höchsten sind, die akzeptieren, anerkennen jetzt das Werk des Knechts. Und wenn es hier heißt in dem Text, siehe, meinem Knecht wird's gelingen, man könnte auch übersetzen, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Und wenn Könige vor ihm den Mund verschließen, dann wird dieser Knecht über die Könige erhöht. Aber das wird nicht sofort erkannt. Zunächst die Ablehnung, das Erschrecken. Übrigens, das kommt dann nachher wieder, diese zwei Punkte. Die Ablehnung, das Erschrecken und dann die Erkenntnis, die Akzeptanz. Und der Knecht wird erhöht über alle Könige. Auch hier wird jetzt noch einmal die Verkündigung angedeutet. Im Vers 15b, denn denen nichts davon verkündigt ist, die werden es nun sehen. Also in Anlehnung an Jesaja 42, die Botschaft muss zuerst zu den Menschen kommen. Nicht alle Menschen haben sofort und gleich diese Botschaft. Sie kommt zu ihnen durch die Verkündigung dieses Tuns, dieses Knechts. Jetzt Vers 1 bis 3. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbar? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er aber war der Allerverachtetste und Unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Also jetzt wissen Sie, wo das Lied Schönster Herr Jesus herkommt. Hier genau das Gegenteil, also das Lied muss eine andere Textgrundlage haben. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde? Das Bekenntnis einer Gruppe, wir, das setzt sich danach fort in Vers 4, dieses Bekenntnis einer Gruppe. Und hier in diesen ersten drei Versen ist das Bekenntnis dieser Gruppe ihr Unglaube, ihr Unverständnis. Diese Botschaft, die jetzt entfaltet wird, oder das, was sie sehen, besser gesagt, das löst keinen Glauben aus. Im Gegenteil, das macht den Glauben schwer. Aber wer glaubt? Wer kann das glauben? Was in diesem Geschehen Gott will. Wer kann das glauben? Nun, kleiner Hinweis hier, steht im Hebräischen ein Verbum, das hat die Wurzel, die Verbwurzel Aman, und davon ist abgeleitet Amen. und es bedeutet Ja sagen. Wer kann dazu Ja sagen? Wer kann zu diesem Knecht Ja sagen? Vor allem, und jetzt die Begründung, bei diesem Äußeren, bei dieser Leidensgestalt, wer kann das glauben? Das ist ja die Geschichte, die sich am Kreuz ereignet hat. Wir können es nachlesen in den Evangelien, wie da Jesus verspottet wurde. Nicht, bist du Gottes Sohn, dann steig herab. Aber so eine jämmerliche Gestalt. Nicht, und das Äußere von Jesus am Kreuz, ein Gefolterter, ein Geschlagener, einer mit einer Dornenkrone, einer, wo das Blut herunterläuft, ekelhaft. Der nächste Teil. Fürwahr, aber, Gegenteil. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir, widerspricht die Gruppe, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere Sünde, unser aller Sünde auf ihn. Wieder das Bekenntnis der Gruppe wir, aber wer glaubt, was uns gesagt wurde? Und jetzt das wir hielten ihn für den, aber er ist. Das Bekenntnis einer Gruppe, jetzt aber Glauben und Erkenntnis. Jetzt wird erkannt, was dieser Knecht bedeutet, was diese Leidensgestalt bedeutet, was die Botschaft bedeutet. Und es kommt zum Glauben. Der Grund des Glaubens wird erkannt. Und der eine Aspekt, der sich immer und immer wiederholt, jetzt auch in den folgenden Versen, ist das Thema für unsere Sünde. Das ist der Grund für diese leidende, nicht schöne Knechtsgestalt. Vers 7. Ich denke hier auch stilistisch jetzt ein Umbruch. Es geht nicht in der Wir-Formulierung weiter. Wir haben diese in den Versen 1 bis 6, diese zwei Teile, Bekenntnis 1 Unglaube, Bekenntnis 2 Glaube, in dieser Wir-Formulierung, wie ein Bekenntnis, damals und heute. Jetzt Vers 7, als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Ich gehe auf die Erfüllungsebene in Jesus. Der Weg war auch für Jesus nicht leicht, der Leidensweg. Das macht das Ringen in Gethsemane deutlich. Nicht Jesus als der Sohn Gottes ging diesen Weg nicht, mach mal halt, sondern es war für ihn eine ganz schwere Sache. Und sich das einfach mal vorstelle, nicht, da hängt der Sohn Gottes am Kreuz und wird verspottet. Was macht das mit einem? Spott. Und natürlich auch die körperlichen Leiden. Der Weg war nicht leicht. Und jetzt wird dieser Weg verglichen mit dem Opfertier Lamm. Also das Lamm ist ja nicht das einzige Opfertier im Alten Testament. Es gibt ja die größere Kategorie, Das ist das Rind und die kleinere Kategorie, das ist die Taube. Aber wenn ich richtig informiert bin, und ich bin immer etwas zurückhaltend, ich bin also kein Experte, was Tiere anbetrifft, aber wenn ich richtig informiert bin, ist tatsächlich das Lamm das Tier, das sich ohne Widerstand in sein Schicksal ergibt. Und deshalb denke ich hier der Vergleich eben mit dem Lamm. Über dem Leben von Jesus stand von Anfang an die Tatsache, dass er das Lamm ist. Im Johannesevangelium sehr prominent, Kapitel 1, Vers 29, also ganz am Anfang, das Wort von Johannes dem Täufer über Jesus: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und man kann davon ausgehen, dass Johannes der Täufer Jesaja 53 im Kopf hatte. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. So, die Verse 8 bis 10a. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Auch dazu ein paar Anmerkungen. Sein Leiden führt zum Sterben, und wer gestorben ist, der wird begraben. Also ist tatsächlich dieser Weg: Leiden, Sterben, begraben werden. Das ist der Weg des Knechts. Übrigens im Philipperhymnus, Philipper 2, wird genau dieser Weg nachgezeichnet, nicht? Er erniedrigte sich selbst, er nahm Knechtsgestalt an und dann hin bis zum Tod. Er war gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Erneut wird der Grund angegeben: die Sünde des Volkes. Für Sünde werden in diesem Kapitel mehrere Begriffe verwendet. Es gibt im Hebräischen eine ganze Reihe von Begriffen für die Sünde, wo die von mir verwendete Luther-Übersetzung das mit Missetat übersetzt hat, steht eigentlich das schwerste Wort für Sünde im Alten Testament. Das Wort steht auch für Revolution oder Rebellion. Revolution und Rebellion gegen Gott. Da geht es gar nicht um konkrete Vergehen im ethischen Bereich, sondern wirklich um das Gottesverhältnis. Also hier ein ganz starkes Wort, aber auch andere Begriffe, die dann mehr das Verhalten betreffen. Also die Sünde, die Missetat, die Rebellion des Menschen gegen Gott, dafür wurde dieser Knecht geplagt und dafür ist er gestorben. Und jetzt aber hier: er war unschuldig. Er stirbt nicht für seine Schuld. Nicht, das haben wir hier: wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Dieser Knecht ist unschuldig. Übrigens gleich an dieser Stelle, Klammer auf, nur so ist Stellvertretung möglich. Jemand, der selber schuldig ist, kann nicht die Schuld eines anderen tragen. Das geht nicht. Und dann: so wollte ihn der Herr, Yahweh, zerschlagen. Eine unglaubliche Formulierung. Gott selber zerschlägt seinen Sohn. Wir haben ja die nicht ganz einfache Geschichte von Abraham, der von Gott den Auftrag bekam, seinen Sohn zu opfern. um dem dann Gott im letzten Moment in die Parade fuhr. Abraham musste seinen Sohn nicht opfern. Und dann haben wir das Gegenbeispiel, wie es dann Paulus formuliert in Römer 8, der seines eigenen Sohnes nicht verschont hat. Das ist das Gegenbeispiel zu Abraham. Was Abraham nicht musste, das tut Gott. Und da, ich denke, wenn wir 1. Mose 22, wo das geschildert wird, von der Gott-Jesus-Beziehung her lesen, Vater-Jesus-Beziehung her lesen, dann sehen wir in diesem frühen Kapitel in der Bibel Gott ins Herz. Es ist mal lesen, wie das Verhältnis von Abraham zu seinem Sohn geschildert wird, als eine Beziehung der Liebe zwischen Vater und Sohn. Und wenn das transparent ist für Jesus und seinen Vater, schauen wir, das ist meine Interpretation in 1. Mose 22, Gott ins Herz. Was es bedeutet hat für ihn, den Sohn zu zerschlagen. Ich habe hier in Klammer geschrieben, das kommt noch einmal. Nach Texten im Neuen Testament ist der Tod Jesu ein göttliches Muss. Keine Zufälligkeit. Auch nicht von Menschen ausschließlich verursacht, sondern göttliches Muss. Musste das nicht geschehen. Das ist vielleicht das Schwerste an diesem ganzen Text und an dieser Thematik. Die nächsten Verse: Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünde. Erneut die Deutung seines Todes als Schuldopfer. Wir haben ja in der Bibel, im Alten Testament, eine Reihe von Opfern, verschiedene Opfer. Die ausführlichste Opferbelehrung, ich nenne es Opfertora, haben wir Levitikus 3. Mose 1 bis 7. Da haben wir 5 Opfer: das Brandopfer, das Speiseopfer, das Gemeinschaftsopfer, das Sündopfer und das Schuldopfer. Und ganz ausführlich für Sünde, Vergebung sind Sünd- und Schuldopfer. Also beim Speisopfer kommt nichts über die Sünde. Ein Aspekt des Speisopfers war das, was wir heute haben als Kirchenkaffee. Nicht der größte Teil des Speisopfers, also ein nicht fleischliches, ein vegetabiles Opfer, wurde von der Opfergemeinschaft gegessen. Genau dasselbe beim Gemeinschaftsopfer. Also wie gesagt, Speisopfer vegetarisch, Gemeinschaftsopfer etwas weniger vegetarisch. Aber auch hier wurde nur ein kleiner Teil geopfert und der Rest wurde gemeinsam gegessen. Gottesdienst mit anschließender Mittagessen. Übrigens in dieser Opfersystematik in 3. Mose 1 bis 7 haben wir ganz viele Parallelen zum Gemeindeleben heute. Auf das Brandopfer gehe ich nicht ausführlich ein, aber dann das 4. und 5. Opfer, Sünd- und Schuldopfer. Interessant, wie dort formuliert ist in 1. Mose, in 3. Mose, die ersten 3 Kapitel, die ersten 3 Opfer: Wenn du opferst, dann mache so und so. Da steht nicht, du musst opfern. Es geht, wenn man opfert, soll man es richtig machen. Also nicht, dass der Opfernde was ist, was eigentlich Gott will. Das geht ja nicht. Also wenn du opferst, dann richtig. Beim Sünd- und Schuldopfer, das ist nicht freiwillig. Wenn du einer Sünde bewusst wirst, dann ist das Opfer dran. Hier haben wir eines dieser beiden Opfer, Sünden- und Schuldopfer. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer hier gegeben hat, und jetzt was geschieht dann? Dann wird der Knecht belohnt. Der Knecht wird für seine Lebenshingabe belohnt. Der Leidende wird belohnt. Deshalb auch die Erhöhung. Und der Knecht, der unschuldig leidet, bekommt viele zum Lohn und die werden beschenkt mit der Gerechtigkeit, die eigentlich nur der Knecht hat. Nicht dazu, hier hört man fast Paulus heraus mit dem Gerechtigkeitsbegriff. Er ist für uns gemacht zur Gerechtigkeit. Der Gerechte, der einzig Gerechte, gibt den anderen Anteil an seiner Gerechtigkeit. Das Leiden des Knechtes löst gleichsam einen Sog aus, in den die anderen hineingezogen werden, die das erkennen. Und jetzt natürlich hier die Andeutung, der Gott lässt seinen Knecht nicht im Tod. Nicht, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, Schuldopfer bedeutet Tod, das Tier wird getötet, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Ein Hinweis auf eine Auferweckung. Und das wird Gott. Ich habe vorher schon Philipper 2 zitiert, nicht der Weg, den Jesus geht vom Vater. Er erniedrigte sich selbst. Ja, er gibt seine Gottheit im Himmel ab. Er entäußert sich. Und dann wird der Mensch wie wir und leidet und stirbt. Da ist immer Jesus Subjekt. Er erniedrigte sich selbst. Er nahm das Kreuz auf sich. Er und so weiter. Dann kommt ein Subjektwechsel. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Jesaja 53. Erhöht. Der Leidende, der Gestorbene wird erhöht. Aber das tut Gott. Ein Toter kann sich nicht selber auferwecken. Auch Jesus nicht. Dann haben wir im Philipperbrief diesen Subjektwechsel. Darum hat ihn Gott erhöht. Und jetzt gibt er ihm den Namen über alle Namen. Und alle werden sich vor ihm beugen. Hier im Text Jesaja haben wir den Begriff viele. Nicht ein paar Einzelne, sondern viele. Der letzte Vers. Ich nehme diesen letzten Vers für sich. Das Wort dafür ist, weil er mit darum eingeleitet ist. Das ist eigentlich so die, jetzt kommt die Quintessenz, die Zusammenfassung. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben. Und er soll die Starken zum Raube haben. Warum? Dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Wir merken, wie sich da, man könnte sagen, was ist denn die häufigste Aussage in diesem Kapitel? Was ist die häufigste Aussage? Die Sünde getragen, Sünde getragen, Sünde getragen, Sünde getragen. Das wiederholt sich am häufigsten. Das ist der Grund für dieses Sterben. Ich sage es noch einmal, der Knecht wird für das Leiden belohnt. Das ist jetzt eine göttliche Logik. Also für unser Denken ist Jesaja 53 total unlogisch. Total unlogisch. Das ist göttliche Logik. Dieser hässliche, gemarterte, gelittene, gestorbene bekommt die vielen zum Lohn. Unglaublich. Und ich verstehe, wenn Jesaja hier schreibt, aber wer glaubt's? Der, der sein Leben für die vielen gab, bekommt die vielen als Belohnung. Und ich habe es gesagt, die Begründung erneut, die Lebenshingabe. So, wir sind mit dem Text durch, aber ich bin noch nicht fertig. Jetzt mache ich noch ein bisschen, wie wir das vielleicht theologisch, biblisch einordnen können. Ich stelle eine Grundsatzfrage, die vor allem in der Moderne seit der Aufklärung mit unglaublicher Heftigkeit gestellt wird. Braucht Gott ein Opfer? Ist Vergebung nicht ohne Opfer möglich? Gott ist doch gnädig. Geht das nicht ohne Opfer? Diese Position wird teilweise in Theologie und Kirche massiv vertreten. Dann ist natürlich der Satz, der hier steht, nicht auf Jesus anzuwenden, dass Yahweh selbst ihn zerschlagen hat. Allerdings ist die Antwort der Bibel eindeutig. Die Antwort der Bibel ist eindeutig. Es ist ein Muss. Und da, wo dieses Muss steht an diesen Stellen, ist es ein göttliches Muss. Darf ich einmal so sagen, wir können uns nicht raussuchen, was Gottes Wille ist, ob wir wollen oder nicht. Wenn es Gottes Wille war, dass sein Sohn stirbt, dann ist es so, ob uns das gefällt oder nicht. Ob das schwer für uns ist oder nicht. Ob auch wir Stunden haben, wo wir sagen, wer glaubt's? Mein Hauptargument, warum will Gott ein Opfer? Übrigens, Gott selber braucht es nicht, wir brauchen es. Aber so wird ganz häufig formuliert, braucht Gott ein Opfer? Man könnte auch besser formulieren, will Gott ein Opfer? Mein Hauptargument, das Geschichtsverständnis von Sünde. Sünde verschwindet nicht nach dem Motto Zeh, wisch und weg. Das geht nicht. Und ich meine in einer Position, die sagt, Gott braucht kein Opfer, Gott will kein Opfer. Wir müssen den Tod Jesu anders erklären. Hinter dieser Position steht ein fehlendes Geschichtsverständnis. Man kann keine Tat in der Geschichte ungeschehen machen. Kennen Sie Tage in Ihrem Leben, die Ihnen nicht gefallen, vielleicht wegen Sünde? Was machen Sie mit denen? Zeh war wie schon weg, oder? Erinnern Sie sich noch daran, an solche Tage? Doch weg, oder? Man kann in der Geschichte nichts löschen. Geschichte ist, ich greife zurück auf die Zeit, als es noch Kassetten gab. Also für die Jüngeren unter uns, es gab eine Zeit, da gab es Kassetten. Nicht? Da wurde auf Kassetten aufgenommen. Und eine Kassette kann man zurückspulen und wieder überspielen. Können Sie das mit Ihrem Leben? Würden Sie es gern? So ein paar Tage rauslöschen, ein paar Tage. Einfach löschen, zurück und löschen. Geschichte ist unlöschbar, das ist eine Wirklichkeit. Und auch die Sünde ist eine geschichtliche Wirklichkeit, die man nicht löschen kann. Man kann sie verdrängen, deshalb ist sie nicht weg. Man kann sie versuchen umzudeuten, das ändert nichts an ihrer Wirklichkeit. Geschichte ist eine Wirklichkeit. Wie wird die Geschichte gelöscht? Jesus nimmt die Geschichte der Sünde mit in den Tod. und so wird sie gelöscht. Und dann kommt es zum Neuanfang mit der Auferstehung. Und deshalb, weil Sünde eine geschichtliche Wirklichkeit ist, muss sie entsorgt werden. Und sie wird entsorgt durch Jesus am Kreuz. Das war die erste Frage. Eine weitere Frage: Waren die Tieropfer nicht ausreichend? Die hat doch Gott angeordnet. Die Opfertora, die Opferweisung ist von Gott. 3. Mose 1 bis 7, so spricht der Herr. Sündopfer und Schuldopfer, ich habe es hier noch einmal, 3. Mose 4 und 5. Und dann vor allem auch der große Versöhnungstag, 3. Mose 16, Yom Kippur. Aber schon das Alte Testament zeigt die Problematik der Tieropfer. Und ich habe hier einen Text, den ich für sehr wichtig halte für das Verständnis. Womit soll ich mich dem Herrn nahen? Micha 6, 6 bis 8, Zeitgenosse von Jesaja. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Und jetzt kommen Fragen zum Opfer, das sind rhetorische Fragen. Soll ich mich ihm mit Brandopfer nahen und mit einjährigen Kälbern? Also ist das Opfer für den normalen Menschen ein Brandopfer, ein Tier? Antwort wird aus dem Zusammenhang klar: Nein. Ja, warum denn nicht? Ist doch nach Gottes Tora. 3. Mose Kapitel 1. Wird wohl der Herr gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Quantitative Steigerung, also viel Opfer. Wenn man viel opfert, das hilft mehr. Antwort: Nein. Und jetzt kommt's. Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben? Der Erstgeborene ist der Vertreter des Vaters nach damaligem Verständnis. Soll ich den Erstgeborenen für mich geben, den Isaak für mich? Oh, jetzt habe ich noch mal was gesagt zu 1. Mose 22. Ist da ein Verhältnis, der Erstgeborene für den Vater, der Isaak für den Abraham? Und warum soll ich meinen Erstgeborenen geben? Qualitative Steigerung, ein Menschenopfer, wird in der ganzen Bibel abgelehnt. Und hier haben wir jetzt auch den Grund des Opfers. Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, für meine Sünde? Nein! Wie gibt es dann Vergebung? Das verrät uns Micha hier nicht, sondern er hat eine andere Lösung. Es ist dir gesagt, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten. Wörtlich übersetzt, das Recht tun. Wir hatten ja den Begriff Recht schon ein paar Mal. Und Liebe üben, wörtlich Gnade lieben, wunderbare Wendung, Gnade lieben. Und demütig sein vor deinem Gott. Also, es ist dir gesagt, was gut ist, tu Gutes und du brauchst kein Opfer. Funktioniert es? Entscheiden Sie sich bitte für sich selber. Nicht? Das ist für mich ein Text, der eines der größten Dilemmas im AT zum Ausdruck bringt. Wenn kein Tieropfer, wenn kein Menschenopfer, was ist dann mit der Sünde? Ja, sündige nicht, dann brauchst du kein Opfer. Ist eine leichte Antwort, oder? Und übrigens, es ist dir gesagt, was gut ist. Du kennst das Recht. 2. Mose 21 bis 23, wo ist das Problem? Warum waren die Tieropfer nicht ausreichend? Sie müssen ständig wiederholt werden. Also zum Beispiel, wenn der Priester sündigt, soll er ein Rind opfern. Da würde ich dem Priester sehr empfehlen, nicht zu oft zu sündigen. Ein Rind. Wenn der 5-mal im Jahr gesündigt hat, dann ist er aber pleite. Aber total. Sie müssen ständig wiederholt werden, ständiger Opferkult. Und dann eine tiefere Bedeutung, und deshalb in Micha der Mensch angesprochen, ein Tier für einen Menschen geht nicht. Da ist das Prinzip Auge um Auge nicht erfüllt. Tier für Mensch, das geht nicht. Mensch für Mensch ginge, aber dann müsste der Geopferte unschuldig sein. Warum hat dann Gott die Tieropfer geboten? Ich sehe darin ein Angebot der Vergebung vor Jesus und sie zeigen das Wesen der Stellvertretung. Die Tieropfer zeigen das Wesen der Stellvertretung. Das Tier stirbt, der Opfernde, man könnte auch sagen, der Sünder lebt. So im Gegenüber das Besondere am Opfer von Jesus. Das einmalige Opfer, das keine Wiederholung braucht. Ich sage in Klammer dazu, deshalb bin ich an diesem Punkt ein bisschen reformiert. Ich bin schon eigentlich ein lutherischer Theologe. Wir sollten zu den Tischen in der Kirche nicht Altar sagen. Ein Altar ist ein Opfertisch. Und manche Liturgen erwecken den Eindruck, dass jetzt geopfert wird. Das einmalige Opfer von Jesus. Und jetzt kommt's. Das einmalige Opfer für die ganze Welt. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Korntaler Sünde trägt. Welt, Universum. Und jetzt möchte ich betonen, ein solches Opfer ist nur durch den Gottessohn möglich. Und das ist ganz toll in dem Abschnitt Johannes 1, 29 bis 34. Am Anfang, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und Vers 34 ist die Rede, dass dieser der Sohn Gottes ist. Eine tolle Komposition. Johannes 1, 29 bis 34. Für mich der größte Hinweis, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Nur ein Gott kann die Sünde der Welt tragen. Der Schöpfer stirbt für die Schöpfung, nicht für einen Menschen. Nicht für 5, nicht für 100. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Ich fasse zusammen zwei Hauptlinien in den Gottesknechtsliedern, die prophetische Linie. Ich nenne das prophetisch, der Knecht ist der Prediger. Die priesterliche Linie, der Knecht ist der Sündopfer. Wobei natürlich von Jesus zu sagen ist, hier ist mehr als Priestertum, denn kein Priester starb. Er musste nicht sein Leben geben. Jesus überbietet das Priestertum und macht sich selber zum Opfer, nach Gottes Willen. Was ist mit der königlichen Linie? Erinnerung am Vorgestern, Jesaja 9, Vers 6, Thron Davids, Herrschaft und so weiter. Sie ist in den Gottesknechtsliedern maximal angedeutet. Wie? Durch die Erhöhung im Rahmen und durch den Knechtstitel. Der Knechtstitel wird im Alten Testament am häufigsten von David verwendet. Aber das sind verborgene Hinweise. Die königliche Linie ist beim Gottesknecht zurückgefahren. Warum? Dass man die prophetische und die priesterliche nicht überhört. Denn Menschen wollen Macht. und nicht leiden. Und das ist die Gefahr der Verheißungen, dass man die Macht will und nicht das Leiden. Und letzte Folie, These. Jesus hat die Führung seines Lebens unter anderem von den Gottesknechtsliedern her verstanden. Also natürlich war Jesus im Gespräch mit seinem himmlischen Vater, aber Jesus hatte auch das Alte Testament. Und ich bin persönlich überzeugt, dass die Gottesknechtslieder für ihn entscheidend waren, wie er sein Leben verstanden und geführt hat. Er war zunächst Prediger, Jesaja 42, 49, 50. Dann gab er sein Leben als Sündopfer, Jesaja 53. Und sein königliches Amt, man könnte auch sagen, sein messianisches Amt, ist noch verborgen und nicht sichtbar. Er wird von der Gemeinde geglaubt und bezeugt als Messias, als Herr, als Kyrios, aber vor der Welt wird es erst mit der Wiederkunft offenbar. Und deshalb stellt sich bis heute die Frage, aber wer glaubt's? Bis heute, aus diesem Grund. Früher sagte man Amen, heute sagt man, ich habe fertig.